On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 124. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Eben schon das erste Mal gefreut. David hat sich eben schon beömmelt, dass wir endlich wieder die FIS-Seiten für die Folgenvorbereitung aufmachen können. Denn der Wintersport ist tatsächlich zumindest jetzt im alpinen Ski angelaufen und wird uns jetzt so schnell auch bis auf nächstes Wochenende hoffentlich nicht verlassen. Dementsprechend freue ich mich natürlich auch heute über die ersten Geschehnisse, unter anderem im Ski-Alpin mit dir zu sprechen. Moin David.
Hallo Benny, hallo. Wintersport ist natürlich wirklich prägend in den kommenden Wochen und Monaten und wird es auch diese Woche schon im Podcast-Feed sein. Deswegen können wir diese Bemerkung gleich voranstellen, dass wir am Wochenende schon eine Saisonvorschau zum Skispringen aufgenommen haben, die unter der Woche kommen wird, zusammen mit den beiden Mädels von 200 Inside Ski Jumping, dem Skispringen-Podcast. Da haben wir wirklich knapp über eine Stunde wirklich gut diskutiert, was so die Saison im Skispringen so alles für Neuerungen anstehen und worauf wir uns freuen, was wir vielleicht auch eher kritisch sehen. Das ist also auf jeden Fall eine große Empfehlung. Und weil wir das erste Wintersportwochenende mit Schnee gesehen haben an diesem Wochenende, auch wenn vielleicht etwas anders als geplant, steigen wir einfach direkt damit ein und werden danach dann auf die anderen sportlichen Highlights der Woche schauen. Dann haben wir natürlich den Formel 1 Grand Prix in Austin, wir haben Handball, Basketball, Kurznews aus Radsport, Tennis, Leichtathletik, Fußball, NFL, mit allem drum und dran, Frauen-WM, DFB-Pokal. Also eine Menge dabei und Benny, wir starten mit den Winter-News und da ist die erste Thematik, die wir ansprechen, eine Entscheidung des FIS-Rats betreffend Russland und Belarus.
Ja, ganz genau, denn da wird es weiter so sein, beziehungsweise es wird in diesem kommenden Winter so sein, auf unbestimmte Zeit erstmal, dass russische und belarussische Athletinnen und Athleten im kommenden Winter nicht an Wettkämpfen, an Weltcups und dann natürlich auch an den hinterklassigeren Turnieren weltweit nicht teilnehmen dürfen und dementsprechend suspendiert sind. Und ja, wir haben eben schon vor der Folge so ein wenig darüber diskutiert. Es ist eine komplizierte Sache. Natürlich einerseits versteht man es, dass man diesen Boykott wahrscheinlich über alle möglichen Wege ausführen muss gegen diesen Angriffskrieg. Und dementsprechend macht das eben auch vor dem Sport nicht Halt. Aber da wird natürlich dennoch immer schwierig, weil es natürlich auch schade ist, weil auch viele, gerade im Wintersport, auch viele Athletinnen und Athleten aus Russland ja besonders stark sind.
Ja, total. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Langlaufzirkus denke, haben wir da ja natürlich auch Dopingskandale, die davor geherrscht haben mit dem systematischen Staatsdoping, das in Russland betrieben wurde und wahrscheinlich auch wird. Aber das kann sich im Moment in internationalen Wettkämpfen eben auch nicht zeigen, weil diese Athletinnen und Athleten eben nicht dabei sind. Für die ist es natürlich schade. Die Diskussion haben wir bei allen Boykotterklärungen, aber das ist ja jetzt auch keine Sache, die FIS für sich alleine hat. Auch die IBU und der IBESF, also für Bob und Skeleton, die sind mit dabei und das hat im Artikel von Louis der Kollege von der Flugschau auch jetzt, wie gesagt, die FIS verlängert und ja, ich denke, das ist dann doch der einzig richtige Weg und dann machen wir den Sprung hin zum sportlichen Geschehen und starten mit den deutschen Meisterschaften auf der neuen kleinen Großschanze der Welt, so in Hinterzarten. Die Rothausschanze ist endlich fertig geworden, das hat ja nun lange genug gedauert mit dem Anlaufturm und deutsche Meisterschaften dann noch auf Matten, ebenso wie der Weltcup-Auftakt der Skispringer. Das kommt dann, wie gesagt, nochmal alles in unserer Vorschau. Die Ergebnisse aus deutscher Sicht, Benny. Bei den Österreichern war es ja so, dass Pinkelnick auf Normal- und Großschanze siegreich war und bei den Herren waren es Kraft und Fetten auf der Normal- und Großschanze. Wie lief es denn bei den Deutschen so?
Ja, grundsätzlich gab's da auch, wurde das Feld ordentlich durchgemischt, finde ich. Also erstmal ganz wichtig, dass Katte Althaus bei den Damen nicht teilnahm an der deutschen Meisterschaft. Deswegen sahen die Top 3 dann auch etwas anders aus. Denn Selina Freitag gewinnt tatsächlich. Die haben wir auch schon tatsächlich in der Vorschau angesprochen, die ja, wie gesagt, in dieser Woche kommt. Wir schätzen sie, glaube ich, beide sehr hoch ein und dementsprechend ist es auch nur der nächstbeste Schritt für sie. Sie ist, glaube ich, hinter Katja Althaus doch die konstanteste Skispringerin, die das deutsche Team gerade im Feld hat. Gefolgt von Luisa Görlich, weniger im Weltcup im letzten Winter vorhanden gewesen. Und Agnes Reisch auf 3, auch die haben wir bisher nicht so oft gehört. Und bei den Herren gewinnt tatsächlich Andreas Wellinger vor Markus Eisenbichler und Karl Geiger. In der Reihenfolge hätte man das sicherlich nicht gedacht, oder?
Ja, also die Schanze ist auch nicht ganz so einfach. Also gerade im Anlauf ist der Rhythmus auch so, dass Andy Wellinger im Interview meinte, dass man sich erstmal so drauf einschießen muss. Aber natürlich freuen wir uns, dass wir die großen zwei so ein bisschen ergänzen können durch die anderen, die jetzt wieder aus Verletzungspausen zurück sind. Laie und Wellinger, wie gesagt, die Vorschau steht ja noch aus bei euch im Podcast-Feed. Ja, werden dann natürlich das deutsche Team entsprechend ergänzen und deswegen nimmt man den Rücken oder besser gesagt Aufwind von den deutschen Meisterschaften gerne mit. Selina Freitag, du hast es schon angesprochen, mit 17 Punkten auch deutlich gesichert sich den Meistertitel. Also das läuft ganz gut in die richtigen Bahnen. Und ja, jetzt kommen wir von den Matten hin zum Schnee oder vielleicht auch nicht ganz so viel Schnee, denn der Alpin Zirkus hat begonnen. Am nächsten Wochenende sollte, oder an diesem Wochenende besser gesagt, der Herrenweltcup in Zermatt und Cervinia Matterhorn ausgetragen werden. Dieses Prestigeprojekt mit den alpinen Abfahrtsläufen, das ist abgesagt worden, weil unterhalb vom Gletscher im Zielbereich noch kein Schnee liegt, sondern nur ja, mehr oder weniger Geröll rumliegt. Da ist dann also schwierig mit Skifahren. Mal gucken, wie es dann bei den Damen in der kommenden Woche aussieht, aber immerhin konnten wir von den geplanten traditionellen Auftakt-Riesenslaloms am Wochenende immerhin den der Herren sehen, Benni.
Ja, ganz genau. Du sagtest ja schon, der Samstag ist leider schon ausgefallen, der Damen. Das ist natürlich erstmal ärgerlich, aber du hast es eben auch schon angesprochen, Zermatt fällt für die Herren dann wiederum aus. Vielleicht findet es dann ja für die Damen statt und ja, da herrscht ein wenig ausgleichende Gerechtigkeit. Wobei, Zermatt haben wir schon letzte Woche angesprochen, das ist ja generell sehr kontrovers. Aber ja, genau, wir gucken einfach direkt auf die Ergebnisse, denn es war auf jeden Fall wunderschön, dass der Wintersport natürlich traditionell mit Sölden wieder losgeht, mit dem Riesenslalom, und ich muss sagen, es war eine wahre Machtdemonstration von Marco Odermatt, letztes Jahr schon den Gesamtweltcup gewinnen können und in jedem Rennen eines Riesenslaloms unter den Top 3 gewesen, also immer auf dem Podium gestanden, und genau da setzt er auch wieder an in dieser Saison, also ja, er startet schon mit einem richtigen Kracher, bleibt da in Run 1 unter einer Minute, 59,88, als einziger Athlet übrigens im gesamten Feld. Und ja, letztlich das dann auch nicht mit seinem zweiten Lauf, der dann bei 1,48 war, nehmen und holt sich damit den ersten Weltcupsieg des Winters vor Jan Kranjec, dem Slowenen, und Henrik Kristoffersen. Da gab es ja auch eine ganz besondere Geschichte, David, da kannst du ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Lukas Braten, der Norweger, der junge Norweger, nach dem ersten Durchgang auf Rang 2 gewesen, dann am Ende auf Rang 4, dennoch natürlich ein respektables Ergebnis. Und ganz wichtig aus deutscher Sicht, Alexander Schmid startet echt mit einer hervorragenden Leistung nach dem ersten Lauf auf Rang 10 und konnte dann noch einiges gut machen, landet am Ende auf Rang 8 und hat damit schon die Weltmeisterschaftsnorm.
Genau, das ist auf jeden Fall ganz wichtig im Hinblick auf die Titelkämpfe, aber gleichwohl ist es natürlich auch enttäuschend, was die anderen Deutschen so abgeliefert haben. Wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, wer im ersten Durchgang nicht ins Ziel gekommen ist, haben wir neben Luca, die Aldi Prandini und Matthias Mayer zum Beispiel auch Stefan Luiz dabei. Nicht qualifiziert für den zweiten Durchgang aufgrund der schlechten Leistung im ersten Durchgang war dann auch Anton Grammel, Julian Rauchfuß, Linus Strasser mit 44. Laufzeit im ersten Lauf, Fabian Graz mit der 40. Laufzeit, also einige Deutsche, die da den Sprung in den zweiten Durchgang nicht geschafft haben, wo zum Beispiel Vincent Kriechmeier 27. wird, Alexi Pontero 20. und eben, du hast es schon angesprochen, Henrik Kristoffersen 3. und das ist tatsächlich eine Bemerkung wert, denn der gute Herr und ehemaliger ja, Erzrivale von Marcel Hirscher fährt mit der neuen Skimarke, die Marcel Hirscher entwickelt hat. Da sich das Logo allerdings noch in gewisser Weise mit Red Bull ähnelt, auf Red Bull bzw. den verstorbenen Gründer kommen wir später bei der Formel 1 nochmal drauf zu sprechen, ja, ist das Logo noch abgeklebt worden, weil sich die FIS da nochmal ein bisschen einigen muss, wie das mit dem Skilogo jetzt so läuft. Aber respektabel durchaus, dass der Ski von dieser Firma, die ja weder Atomic, Stöckli, Head, Rossignol ist, sondern eine komplette andere Neuentwicklung, so gut mithalten kann. Und ich bin gespannt, was Kristoffersen in diesem Weltcup-Winter so einfahren wird mit den Skiern von seinem ja, Ex-Rivalen, der natürlich über das Abschneiden auch sehr erfreut war.
Ja, sehr, sehr spannend, dass da das Vertrauen zwischen den beiden doch auch ja, nach dieser ja doch harten Rivalität immer mal, dass das dann doch, ja, dass das Vertrauen dennoch nach der Karriere von Marcel Hirscher noch so hoch ist oder jetzt so hoch ist. Und natürlich solche Geschichten, die ja, die bilden und die machen den Sport auch noch viel schöner, als er überhaupt schon ist, und dementsprechend noch toller, dass jetzt Henrik Kristoffersen direkt mit dem Podium reingestartet ist.
Genau. Die Techniker werden dann so ein paar Wochen Pause haben. Also mal gucken, wie das mit Zermatt jetzt weitergeht. Und dann steht als nächstes, glaube ich, Levi-Slalom an. Und ja, natürlich bleibt ihr bei uns auf dem Laufenden, was euch im Wintersportkalender so tut. Dann kommen wir zu den weiteren sportlichen Ereignissen mit unseren verschiedenen Kurznews. Den Anfang mache ich mit der Leichtathletik. Und zwar hat Constanze Klosterhalfen den ja quasi ersten großen Halbmarathon gelaufen in ihrer Karriere. In Valencia kam sie knapp über 21 Kilometern nach 1 Stunde 5 Minuten 41 ins Ziel. Und das ist gleich auf Anhieb mal die drittbeste Zeit für eine Europäerin. Und das ist natürlich wirklich eine richtige Hausnummer. Mal gucken, wie das weitergeht.
Ja, Wahnsinn. Also der Name ist uns ja in diesem Jahr noch nicht das erste Mal über den Weg gelaufen. Ich meine, bei der Europameisterschaft überraschend tatsächlich den Titel geholt. Wahnsinn, was bei der gerade abgeht, gerade weil der Anfang des Jahres von Coco ja ganz und gar nicht gut war, ne?
Ja, genau. Da waren ja unter anderem Verletzungen thematisch und jetzt ist auch natürlich auch wieder diese Debatte, dass sie ja, na, wie soll man sagen, ziemlich mager aussieht und man sich doch irgendwie Sorgen macht, was das so alles ist und ob das in die richtige Richtung geht, aber vielleicht bin ich auch naiv, aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht in eine gefährliche Richtung geht, sondern staune einfach viel mehr über diese sportliche Leistung, die sie da ja wöchentlich, monatlich auf den Asphalt zaubert in diesem Fall. Das wird ja dann nicht auf der Laufbahn gemacht, da wird man ja dann irgendwann wahnsinnig bei 21 Kilometern im Kreis laufen. Genau. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ja, weitermachen tut ein anderer nicht und das ist ein französischer Fußballer, der euch sicherlich allen was sagt, Benni.
Ja, gerade in Deutschland ist er natürlich eine absolute Legende, aber weltweit hat er natürlich durchaus für Furore gesorgt. Die Rede ist natürlich von Franck Ribéry, die Bayern-Legende des letzten Jahrzehnts, kann man glaube ich sagen, oder der letzten 15 Jahre. Insgesamt über 400 Spiele für die Bayern gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch alles sagen soll. Also er ist Weltfußballer geworden, er ist mit den Bayern, hat mit den Bayern die Champions League gewonnen, 9-mal die deutsche Meisterschaft mit den Bayern geholt. Das hätte, glaube ich, niemand gedacht, als Ribéry da 2007 im Sommer von Marseille zu den Bayern gewechselt ist. Und dann warteten ja ganz viele Jahre auf ihn. Tatsächlich dann 12 Jahre bei Bayern bis 2019, als er dann zu Florenz ablösefrei gegangen ist. Ich würde sagen, gerade dieses Duo bleibt mir in Erinnerung. Ribéry, wie ja viele es immer genannt haben, mit Arjen Robben und Franck Ribéry, die sich beide echt perfekt verstanden haben, auf dem Platz und neben dem Platz. Und das hat man auch an der Leistung dann gesehen. Die haben definitiv den deutschen Fußball in dem letzten Jahrzehnt geprägt.
Ja, ganz genau. Arjen Robben hat auch emotionale Worte für den Abschied und das Karriereende von Franck Ribéry gefunden, der jetzt weiterhin bei seinem ja aktuell letzten Club Salernitana in der Serie auch einen Managerposten übernommen hat, also bleibt dem Fußball auch in gewisser Weise treu. Wobei ich nicht glaube, dass er Weltfußballer geworden ist. Er ist Europafußballer des Jahres 2013 geworden. Ja. Das der Vollständigkeit halber, nicht, dass ihr euch wundert, ja, um Gottes Willen, dass da jemand die Messi- und Ronaldo-Serie durchbrochen hat.
Entschuldigung.
Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Alles gut, alles gut. Franck Ribéry bleibt natürlich in Erinnerung, nicht zuletzt auch dank diverser Skandale, bei denen er auch irgendwie teil war. Also ich denke an Frankreich bei der WM 2010 mit Didier Deschamps. Da lief ja auch manches nicht so ganz nach Plan. Karim Benzema, der übrigens den Ballon d'Or gewonnen hat, war da ja auch ein bisschen dran beteiligt. Also es bleibt auf jeden Fall die Erinnerung und Legende, du hast es unbestrittenerweise gesagt, das ist auf jeden Fall der Fall. Genau, nächste News ist im Radsport ganz kurz. Giro 2023 endet nach 5 Jahren das erste Mal wieder in Rom. Da wurde also der Rennkalender bekannt gegeben, man wird sich vor allem auf italienischem Boden befinden, nur eine Etappenankunft wird auf Schweizer Boden stattfinden, so wie ich das mitbekommen habe. Und nach 5 Jahren kehrt man eben wieder zurück in die ewige Stadt, wo es tatsächlich aber auch eher schwierig war vor 5 Jahren, denn man hat da einen Rundkurs unter anderem ums Forum Romanum, um das Kolosseum gefahren und ja, da sollte es ähnlich wie beim Champs-Élysées, wie man es ja bei der Tour de France kennt, so verschiedene Runden geben. Man sollte 10 Runden fahren und nach 3 Runden wurde das Rennen neutralisiert, weil die Verletzungsgefahr auf dem Kopfsteinpflaster, das dort ja antikerweise verlegt ist, zu hoch war. Also bin ich gespannt, wie das dann nächstes Jahr wird. Man hat wohl die Straßen ein bisschen nachgebessert, also da wird ja auch eine neue Metrolinie gebaut vom Kolosseum, also vielleicht sieht man dann nächstes Jahr auch einen gescheiten Massensprint. Nicht, dass das dann wieder so ein Drama wird wie 2018.
Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, ich gehe direkt in die nächste Sportart. Denn, im Tennis geht's ja noch weiter. Denn, der Davis Cup ist ja noch längst nicht zu Ende gespielt. Die Playoffs, die kommen erst. Die Finals, wie sie auch genannt werden. Und Deutschland ist tatsächlich noch mit am Start. Viele liebäugelten ja mit der Rückkehr von Alexander Zverev. Das wird leider aber im Davis Cup zunächst nicht passieren. Das Aufgebot wurde nominiert. Alexander Zverev ist dann noch nicht dabei. Auf die Nominierung wurde verzichtet, wahrscheinlich auch einfach, weil ihm da die regelmäßige Praxis noch fehlt. Und der Kader wird tatsächlich exakt der gleiche sein wie in der Gruppenphase. Das heißt, Oskar Otte, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann werden im Einzel agieren und dann eben natürlich das Doppel Tim Pütz und Kevin Krawitz, die noch unbesiegt übrigens in diesem Davis Cup sind, sind auch wieder am Start. Das heißt, Zverev plant wahrscheinlich sein Comeback dann in Saudi-Arabien. Ich glaube, das müsste dann irgendwann noch Ende des Jahres sein. Wir bleiben dann natürlich dran und ich würde sagen, ich gehe dann auch nochmal auf die WTA und ATP-Turniere der vergangenen Woche drauf ein, denn in Guadalajara fand unter anderem ein WTA-Turnier statt und das Finale konnte sich durchaus sehen lassen. Ja, ein Finale zwischen dem ATP, sage ich schon, WTA-Ranking 3 gegen 5, Jessica Pegula gegen die Griechin Maria Sakkari, am Ende 6-2, 6-3 für Pegula und auch mehrere ATP Turniere fanden statt. Eins in Stockholm und eins in Neapel. Das Turnier in Stockholm entschied Holger Rühne für sich, der junge Norweger, der da Stefanos Tsitsipas überraschend auch deutlich schlagen konnte. Und ja. In Neapel war es ein rein italienisches Finale, passend natürlich. Da gewann Matteo Berrettini am Ende gegen den ja etwas weiter unten nummerierte Musetti.
Genau, das sind ja durchaus große Namen, die da geschlagen wurden und es sind beides Überraschungskus, aber natürlich, du hast es angesprochen, Tennis ist beileibe noch nicht zu Ende, der Davis Cup, das Master steht noch aus, also da ist noch einiges auf dem Programm, genau wie bei uns, denn da geht es nach der Pause weiter mit dem großen Preis der USA in Austin bei der Formel 1, da stand natürlich das Wochenende unter dem Schatten des Todes von Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, wir haben noch den Handball und Basketball, auch da wird Saudi-Arabien eine Rolle spielen und das im Zusammenhang mit dem SC Magdeburg, ihr könnt gespannt sein, was es damit auf sich hat. Die NFL hat natürlich auch wieder ihre Spiele ausgetragen am Wochenende und zu guter Letzt wie immer noch der Fußball. Bis gleich.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Formel 1, die natürlich auch am Wochenende wieder am Start war. Da hatten wir eine Woche Pause, nächste Woche geht's dann nach Mexiko, die Zeiten verrate ich euch dann gleich. Aber wir blicken natürlich drauf, was auf dem Circuit of the Americas so alles passiert ist. Das ganze Wochenende stand natürlich unter dem Schatten, ich hatte es eben schon gesagt, des Todes von Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der seit 2005 ein eigenes Formel 1-Team hatte, das dann drei Jahre später, beziehungsweise das Schwesterteam, dann den ersten Sieg einfahren konnte mit Sebastian Vettel in Monza natürlich, 2010 dann die emotionalen und auch seltenen Momente, weil er dort eines der seltenen TV-Interviews in seiner Laufbahn hatte, Dietrich Mateschitz mit dem Sebastian Vettel, also mit dem ersten Weltmeistertitel des Heppenheimers. Und in den letzten Tagen gab es so die Gerüchte, dass er ja eine schwere Erkrankung hat, es sei wohl Krebs gewesen, da bin ich mir nicht genau sicher und eben dann ist die Todesmeldung gekommen, der ganze Paddock war ja erschüttert, auch trotz natürlich auch negativer Seiten, Dietrich Mateschitz und alles, was er in der Hand hatte, Benny kann er sicherlich auch gleich nochmal was zu sagen, gestern eine Schweigeminute dann vor dem Rennen und bevor wir zum Sportlichen kommen, glaube ich, kann man trotzdem mal zwei, drei Worte über diese Persönlichkeit verlieren, die ja nicht nur den Extremsport, sondern zum Beispiel auch die Medienlandschaft und generell österreichische Region in Toto komplett geprägt hat.
Ja, absolut. Also sportlich bleibt da natürlich erstmal einiges, auch Sportarten unabhängig oder übergreifend zu berichten. Ich meine, Mateschitz besitzt förmlich eigentlich mehrere Vereine der ganzen Welt, von New York bis Salzburg bis Leipzig. Und es wird ja stetig ausgebaut, wurde ja auch bis zum Ende seiner Ära ausgebaut, seines Lebens ausgebaut. Dann geht das aber auch noch bis in den Eishockey und natürlich in der Formel 1 stellen sie mittlerweile das beste Team, das wahrscheinlich in diesem Jahr auch die Konstrukteurswertung für sich entscheiden wird.
Und ist schon passiert.
Stimmt, ist tatsächlich sogar gestern schon passiert.
Da kommen wir gleich drauf.
Aber ja, du sagtest es schon, es ist natürlich auch eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Ich glaube, einige würden ihm auch Rechtsextremismus vorwerfen. Er war ja auch Mitbegründer des Senders Servus TV, der ja, glaube ich, von Red Bull sponsert ist. Ja. Wo auch gerade jetzt in der Vergangenheit oft Namen auch Corona-leugnerisch aktiv waren. Dieser ominöse Experte Bakhti war wohl oft zu Besuch und auch
Die Causa Felix Baumgartner.
Tilo Sarrazin war da, den glaube ich auch niemand mehr so richtig in eine deutsche Talkshow einladen würde. Aber ja, du sagtest es schon, man kann, also was er sportlich erreicht hat, natürlich auch mit viel Geld, ist dennoch sehr, sehr breit auf jeden Fall.
Genau, da denke ich zum Beispiel ans Red Bull Air Race, diese legendären Slalom-Wettbewerbe mit Flugzeugen, die da durch so Pylonen durchfliegen mussten, oder jetzt hier Red Bull 400, wo dann die Skisprünge und Skiflugschanzen hochgelaufen wird. Das sind ja alles so Initiativen, die auf dieses Red Bull-Extremsport-Ding runtergehen, Klippenspringen. Ja, Felix Baumgartner springt aus der Stratosphäre im Red Bull-Outfit auf die Erde und all solche Geschichten. Das alles hätte es ohne ihn nicht gegeben. Und dazu hat er natürlich Spielberg wiederbelebt in der 1-Ring, den ehemaligen Gap ist jetzt in dieser Form auch nicht. Also ohne den hätten wir auch kein Österreich-Grand Prix im Moment in der Formel 1. Also da hängt wirklich eine Menge dran und deswegen ist es auch die Erwähnung wert. Nichtsdestotrotz kommen wir natürlich zum sportlichen Geschehen in Amerika, was am Wochenende so los war. Am Samstag in der Startaufstellung, also besser gesagt im Qualifying, konnte sich die Pole Carlos Sainz im Ferrari sichern, vor Max Verstappen und Lewis Hamilton, vor George Russell auf dem 4. Platz. Der Mercedes hat ein Update mitgebracht und das hat sich in gewisser Weise auch im Sonntagsrennen dann bewährt. Lance Stroll auf der 5 in der Startaufstellung, Sergio Perez mit Motorstrafe 5 Positionen dahinter, dann von Platz 9 ins Rennen gegangen, Leclerc von Platz 6, also von Platz 12 mit einer 10 Plätze Strafe, Fernando Alonso auch für 5 Plätze Strafe von Platz 14 ins Rennen gegangen, Sebastian Vettel von der 10 und Mick Schumacher von der Position 16. Im Rennen gab es dann, ich kann euch wie immer nur die Zusammenfassung ans Herz legen, wirklich Spektakuläres zu sehen. Am Start wurde direkt Carlos Sainz von George Russell abgeschossen und bei Sky war man sich bis nach dem Rennen sicher, dass Lewis Hamilton ihn auch berührt hat, was meines Erachtens totaler Quatsch ist und man sich international auch einig war, dass das nicht der Fall war. Valtteri Bottas hat sich auch rausgedreht und ist in Runde 16 nicht mehr im Rennen dabei gewesen und Lance Stroll hatte eine Kollision, die mich ein wenig an Webber gegen Kovalainen in Valencia 2010 erinnert hat. Denn wenn man auf ein Formel-1-Auto hinten drauf fährt, auf den Reifen und dann der Heckflügel von dem Auto vor, die ja, ja nicht mehr existent ist, kannst du gerne mal abheben. Gott sei Dank war Alonso noch nicht schnell genug, dass ihn die Kräfte sozusagen in den Himmel geschoben haben, sodass seine, ja, wie soll man das erklären, seine Hinterreifen noch am Boden waren und er dann ja schnurstracks in die Wand fuhr. Es ist relativ glimpflich ausgegangen, denn sensationellerweise wäre Fernando Alonso sogar noch in die Punkte gefahren. Hat aber aufgrund eines anderen Vergehens noch 30 Strafsekunden bekommen, deswegen war er am Ende dann doch nicht in den Punkten. Lance Stroll konnte das Rennen nicht beenden. Und letzter wurde wie immer, kann man eigentlich so festhalten, Nicola Latifi, vor einem wieder einmal enttäuschten Daniel Ricciardo. Fernando Alonso dann schlussendlich auf Platz 15 in der Wertung, davor Mick Schumacher, der auch ein gutes Rennen hatte, allerdings dann nicht zuletzt aufgrund der wieder einmal gesplitteten Strategie von Haas nur auf dem 14. Rang ins Ziel kam, auch mit 5 Strafsekunden, Pierre Gasly 10 Sekunden obendrauf davor, Albon auf der Position 12 verpasst die Punkte für Williams, die durchaus auch möglich gewesen wären in diesem Rennen. Joe auf 11, Ocon auf 10, Tsunoda auf 8, Haas holt trotzdem Punkte und zwar 4 Stück an der Zahl mit Kevin Magnussen. Sebastian Vettel sammelt Führungsrunden bei seinem 4. Rennen, in dem er auch Driver of the Day wird. Mit einem verpatzten Boxenstopp sorgt Aston Martin allerdings dafür, dass nicht noch mehr Punkte drin waren. Also 6. oder 5. wäre da sicherlich noch möglich gewesen. Lando Norris wird 6. George Russell sichert sich noch die schnellste Runde und holt 11 Punkte mit Platz 5. Perez kommt nicht aufs Podium und wird 4. Da ist sicherlich dann Mexiko eine Adresse, wo sich das ändern kann. Bei seinem Heimrennen hofft ja nicht zuletzt auch Dr. Helmut Marko auf einen zusätzlichen Motivationsschub. Und das Podium besetzen Charles Leclerc auf Platz 3, Lewis Hamilton auf Platz 2, der sich einen erbitterten Kampf mit seinem alten Rivalen Max Verstappen lieferte, der sich nicht nur den Sieg, sondern auch dem Team Red Bull Powertrain auch noch den Konstrukteurs-WM-Titel sicherte. Benni, gerne noch was dazu ergänzen, dann würde ich danach dann zum WM-Stand springen.
Ja, sehr gerne, wobei du natürlich auch in dem Monolog jetzt schon einiges angesprochen hast, aber was vielleicht noch wichtig ist, natürlich, Max Verstappen hat jetzt 13 Saisonsiege bereits auf dem Konto, das heißt, der Rekord von Vettel und Schumacher wurde damit eingestellt und so wie wir ja Max bisher in diesem Jahr gesehen haben, wird er den auch noch, alleinig bald halten. Da bin ich fest von überzeugt. Und was sehr spannend war bei Alonso, ich war echt überrascht, wie lange die Vorderreifen in der Luft waren. Also es war ja bestimmt für 7-8 Sekunden, dass er dann auf den Hinterreifen nur lang gefahren ist. Man hatte wirklich Angst, dass da mehr passiert. Und am Ende war der dann zwischenzeitlich 7. Das war auch wirklich sehr besonders. Mick Schumacher hätte durchaus auch um die Punkte mitfahren können, zwischenzeitlich auch mal rund um Platz 19 gewesen, am Ende dann nochmal 10 Strafsekunden aufgebrummt bekommen. Und ich würde sagen, in den kommenden Rennen geht's eben wirklich nur noch um den Rekord von Verstappen und natürlich, was lässt sich noch unter den Teams vielleicht verändern in der Konstrukteurswertung und wer kann nochmal schön punkten in den letzten Rennen.
Genau, da ist noch einiges an Verschiebung möglich, was die Position angeht. Zu Alonso, ich meine, dass die Strafe dadurch begründet war, dass er durch den Crash zum Beispiel seinen rechten Rückspiegel verloren hat. Also der ist die ganze Zeit rumgewackelt und dann irgendwann abgeflogen. Und ich glaube, also auch für mein Empfinden im Live habe ich gedacht, das kann eigentlich nie sein, weil das ist immer noch gefährliches Fahren. So kann man kein Auto wieder rauslassen. Er war ja in der Box, um Reifen zu wechseln. Also wahrscheinlich war es dadurch begründet. Bitte korrigiert mich, @onthepitch_pod, falls ich damit falsch liege. In der WM-Wertung, wie gesagt, Max Verstappen ist schon Weltmeister. Leclerc und Perez trennen genau 2 Punkte. Perez hofft natürlich noch, das Ganze rumzureißen, um am Ende auf Platz 2 in der WM-Wertung zu kommen. Sainz und Hamilton, Platz 5 und Platz 6, die sind auch nur noch 4 Punkte auseinander. Also in der Fahrer-WM kann sich noch einiges tun. Und auch in der Konstrukteurswertung ist es spannend, weil ich persönlich glaube, dass Mercedes sogar noch an Ferrari rankommen kann. 469 zu 416 Punkten bei noch 3 ausstehenden Rennen. Dazu kommt, dass Alpine wieder ein bisschen an Vorsprung einbüßt. Da sind nur noch 6 Punkte Vorsprung auf McLaren. Und auch Alfa Romeo und Aston Martin sind genau 1 Punkt auseinander, 52 zu 51. Und Haas und Alfa Tauri sind auch nur 2 Punkte auseinander, 38 zu 36. Also das sind solche engen Abstände, das ist wirklich spannend, weil da geht es wirklich um Millionen. Und da werden wir natürlich gespannt blicken darauf, was in Mexiko-Stadt passiert, auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez, einer der höchstgelegenen Strecken des Rennkalenders. Qualifying 22 Uhr, Rennen 21 Uhr deutscher Zeit.
Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, genug zur Formel 1. Und wir gehen nach Deutschland zurück. Und die Handball-Bundesliga, die geht ja auch bereits weiter. Und ich würde sagen, David, ich gucke mal kurz auf die Bundesliga-Ergebnisse, oder?
Absolut, außer die Magdeburger, die kannst du außen vor lassen, weil ich dir gerne verraten kann, was die währenddessen so getrieben haben.
Ja, aber ich würde erstmal sagen, ich fange erstmal mit der Bundesliga an.
So ist es.
Ja, wir können ja erstmal darauf schauen, wer denn überhaupt noch ungeschlagen ist. Es gibt nur noch die Füchse Berlin, die ungeschlagen sind. Tatsächlich aus 8 Spielen 7 Siege, 1 Unentschieden. Und dahinter dann, THW Kiel, 1 Niederlage aus 8 Spielen, Rhein-Neckar-Löwen, 1 Niederlage aus 8 Spielen und so weiter und so weiter. Aber wir gucken natürlich auch erstmal auf die Ergebnisse des letzten Spieltags. Das war nämlich schon der 8. Spieltag. Hannover-Burgdorf schlägt Lemgo-Lippe mit 29 zu 25. Flensburg-Handewitt gibt sich auch gegen Göppingen keine Blöße, 27 zu 24. Erlangen gewinnt gegen Minden, 32 zu 25. Die Rhein-Neckar-Löwen, ich muss mich korrigieren, verlieren ihr erstes Spiel. Nee, das habe ich ja schon gesagt. Gegen THW Kiel 29 zu 32. Eben ging es ja um die Füchse Berlin, es tut mir leid. Die MT gewinnt mal wieder und das im hessischen Derby mit 21 zu 19. Das Spiel, in dem am wenigsten Punkte in dieser Woche gefallen sind. Also tatsächlich starke Defenses und sehr harmlos offensiv beide Teams. Melsungen behält also in Hessen die Oberhand. Auch etwas überraschend, weil es bei Wetzlar in den letzten Spieltagen eigentlich besser aussah. Die Füchse, wie gesagt, gewinnen auch gegen Leipzig 31 zu 26. Stuttgart gewinnt gegen Hamm-Westfalen 29 zu 20, auch verhältnismäßig deutlich. Und der HSV Hamburg gewinnt gegen den VfR Gummersbach, den Aufsteiger, mit 34 zu 31. Und das Duell, das gab es vor einigen Jahren gar nicht mehr, tatsächlich, weil beide Vereine ja abgesagt sind. Der eine Verein finanziell, der andere spielerisch. Und jetzt sind beide wieder vereint und besonders toll, dass es dieses Duell jetzt wieder gibt.
Ja, das ist auch voll gut so. Also und auf Fall sind beide nicht abgeschlagen. Also Gummersbach in der Tabelle auf Platz 8 und Hamburg auf Platz 9 vor dem finanziellen Powerhouse-Melsung, das ja irgendwie nie so ganz in die richtige Fährte kommt. Genau, ein Spiel wäre noch gewesen, Bergischer HC gegen SC Magdeburg, aber das wurde, so ist meine Vermutung, nicht ausgetragen, weil der SC Magdeburg im wunderschönen Saudi-Arabien weiter, wo der Super Globe ausgetragen wurde. Der Weltpokal, bei dem unter anderem FC Barcelona als Champions League-Sieger dabei war und Magdeburg, nicht weil sie auch die Champions League gewonnen haben, weil das geht ja nicht, das war Barcelona, sondern weil sie letztes Jahr den Super Globe gewonnen haben. Und als Titelverteidiger konnten sie also vorqualifiziert auch dort teilnehmen und im Finale trafen sie auf den spanischen Club aus Barcelona und sie sicherten sich den 2. Weltpokal in Folge, denn sie gewannen 41 zu 39 nach Verlängerung gegen Barcelona in diesem ominösen Turnier in Saudi-Arabien, bei dem natürlich auch einige Mannschaften dabei waren, die einem nicht ganz so viel sagen. Auch die Champions League macht nach ein paar Tagen Pause diese Woche natürlich weiter. Da gibt es dann unter anderem die Partie von Magdeburg gegen West Brom. Die sind also in Ungarn dran am Donnerstagabend und der THW Kiel darf wieder einmal gegen Nantes spielen, auch am Donnerstag. Das beide müsste es dann bei The Zone geben, wenn ich mich nicht irre. Und auch im DHB-Pokal wurde gespielt, denn da gab es die zweite Runde. Da gab es unter anderem die Partie Flensburg gegen Füchse Berlin, hatten wir ja schon angesprochen, wie eine solche hochklassige Partie überhaupt im DHB-Pokal zustande kommen kann. 34-32, und sonst überfliege ich mal die Ergebnisse, ob es Sensationssiege gab. Gummersbach zum Beispiel konnte sich klar durchsetzen, Wetzlar ebenfalls. Und sonst gab es noch ein Bundesliga-Duell zwischen Erlangen und Melsungen. Das ist 30-34 ausgegangen. Sonst ist kein großer Name rausgeflogen, wenn ich das überblicke. Bergischer AC schlägt Göppingen, THW Kiel schlägt Potsdam. Und zwei Spiele stehen noch aus. Das sind Leipzig gegen Rhein-Neckar-Löwen und die Eulen Friedrichshafen gegen SC Magdeburg. Das gibt es dann erst im November. Nichtsdestotrotz gibt es schon ein paar Achtelfinals, unter anderem dann kurz vor Weihnachten das Nord-Derby, meine Güte, Flensburg gegen den HSV, Hamm-Westfalen gegen Gummersbach und Melsungen gegen den Sieger aus Leipzig gegen Rhein-Neckar-Löwen. Das sind so die Top-Partien, auf die man blicken kann.
Ja,
wieder spannende Sachen dabei im Achtelfinale.
Absolut, und generell bleibt es dann natürlich auch spannend, weil bisher sieht es ja in der HBL noch so aus, als wäre der Titelkampf, oder als wäre in den Titelkampf noch mehr Teams verstrickt. Natürlich, wir sind noch am Anfang der Saison, aber dennoch interessant, dass gerade die Füchse zum Beispiel so gut reingestartet sind und die Rhein-Neckar-Löwen da oben noch mit dabei sind. Also da sorgt es weiterhin auf jeden Fall für Spannung, und ich würde sagen, wir gehen zum Basketball. Da gibt es erstmal eine Meldung. Schlagzeile: Dubai will in der Euroleague spielen. David, da frage ich dich, wieso werden wir eigentlich mit sowas wöchentlich konfrontiert? Ich möchte über so etwas nicht mehr reden.
Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also das betrifft jetzt nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern wirklich wieder den Fall, dass eine Mannschaft aus dem Ausland Spielpraxis in den europäischen Top-Ligen sucht. Und das ist ja die Euroleague auf jeden Fall. Das ist ja so ein spezielles Konstrukt mit festen Mannschaften, die da auf jeden Fall fest drin sind, wo du jetzt nicht irgendwie auf- oder absteigen kannst.
Genau.
Und genau da will sich jetzt eben diese Mannschaft aus Dubai einkaufen. Das hat sicherlich auch wieder finanzielle Hintergründe. Und ja, es ist eben so wie der Supercup oder dieser Super Globe heißt, der im Handball, der in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Einfach nur noch eine News, die angesichts dieser Katar-WM, wir haben über die asiatischen Winterspiele 29 in Saudi-Arabien gesprochen. All solche Dinge, es hängt mir langsam zum Hals raus, aber naja, man muss es einfach ansprechen. Genau deswegen werden wir auch ausführlich über die Fußball-WM berichten. Nicht nur, weil es uns sportlich trotzdem interessiert, sondern weil man diese Sachen nicht unter den Tisch fallen lassen kann. Deswegen sprechen wir auch das genau an. Mal gucken, wie es da weitergeht. Sportlich kann man natürlich auch über die Euroleague sprechen. BBL muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Die großen Mannschaften haben alle gewonnen, unter anderem Bonn und Alba Berlin, aber die Bayern eben nicht, denn die haben in Overtime 81-78 gegen Hamburg verloren.
Ja, ganz genau. Also in der Euroleague läuft es für die deutschen Vereine erstmal weiter. Ja, jetzt auf jeden Fall in dieser Woche auch nicht gut. Hast schon beide Teams angesprochen. Und genau, so ganz kurz würde ich dennoch auf die BBL mal schauen. Ja, denn da gab es natürlich doch ein paar Überraschungsteams in den letzten Wochen. Zum Beispiel musste Göttingen seine erste Niederlage hinnehmen. Und die Rostock Seawolves haben immer noch aus 4 Spielen 4 Siege. Also mit Berlin und Bonn da die einzigen Teams, die noch ungeschlagen sind.
Als Aufsteiger.
Genau, als Aufsteiger. Und ja, spannend, dass da immer noch 3 Teams ungeschlagen sind. Mal sehen, wie lange das noch hält. Genau.
Genau. In der Euroleague sieht es für die Bayern ähnlich schlecht aus wie in der Bundesliga in diesem Wochenende. Da gab es am Donnerstag eine Niederlage gegen den wunderschönen Verein Imperio Armani Mailand 81-83. Man belegt den vorletzten Platz mit 0 Punkten aus 4 Spielen in der Euroleague. Alba Berlin konnte auch nicht gewinnen, denn die haben gegen Anadolu Efes aus Istanbul 78-74 verloren. Aber auch da stehen ja noch einige Spieltage aus. Also ist in der Euroleague auch noch alles möglich. Und damit sind wir bei der NFL angekommen. Benni, was gibt's denn da von diesem Wochenende zu berichten von Spieltag Nummer 7?
Ja, erstmal geht's da für die Bucks weiter, ja, durchschnittlich bis durchwachsen daher, denn es stand die nächste Niederlage an. 3-21 am Ende verlor das Team um Tom Brady gegen die Carolina Panthers. Brady hatte keinen Touchdown-Pass, generell ganz schwache Offense diesmal von den Bucks, und gerade die Panthers konnten mit ihrem Running Game, wirklich mit dem Laufspiel, hervorragend Akzente setzen und die Buccaneers damit ja durchaus schwächen. 3-21 ist dann wirklich schon sehr bitter aus Sicht gerade von Tom Brady, gerade weil auch die Offensive von den Bucks bisher so gut funktioniert hat. Des Weiteren verliert verlieren die 49ers gegen Kansas City am Ende 44, also 23-44. Und das ja gerade, obwohl die 49ers für eine besonders starke Defense stehen. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar die beste Defense bisher in diesem Jahr war. Aber da 44 Punkte gegen zu holen, das ist schon verdammt stark für Kansas. Natürlich weiter einer der großen Favoriten auch für den Super Bowl. Dennoch, man hat gegen die Bills unter anderem verloren. Also man guckt da schon sehr gespannt drauf, auch in der Conference. Ja, gerade wie sich dann die Chiefs gegen die großen Teams schlagen. Da sieht's noch nicht so gut aus, aber es häuft sich, dass gerade auch diese High-Scoring-Games kommen. Die Steelers, nachdem sie ja noch gegen die Buccaneers überraschend gewinnen konnten, das letzte Mal, verloren diesmal gegen die Miami Dolphins. Die Dolphins ja weiter gut dabei, 16-10 am Ende für die Dolphins, aber nur Tagovailoa, der ja mit einer Gehirnerschütterung ja einige Wochen ausgefallen ist, verzeichnete sein Comeback und warf direkt einen Touchdown-Pass. Also war hier wirklich mit großen Teilen daran beteiligt, dass die Dolphins hier die Steelers schlagen konnten. Das war, glaube ich, so das Allerwichtigste, die wichtigsten Spiele. Ich glaube, auf jedes einzelne Spiel müssen wir hier nicht nochmal eingehen.
Nee, genau, das glaube ich auch nicht. Ein Spiel ist noch übrig, wie gesagt, das traditionelle Nachtspiel, dann Patriots gegen Bears. Aber dadurch, dass wir Montagabend aufnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass ihr das noch vor dem Spiel hört. Von daher, natürlich dann vielleicht ein bisschen sinnvoller, wenn wir demnächst wieder Montagvormittags aufnehmen. Das war's von den allgemeinen Sportdaten, die nicht Fußball sind. Franck Ribéry jetzt mal ausgeklammert und natürlich ist im Fußball auch einiges passiert. Wir haben den DFB-Pokal, zweite Runde und die Auslosung fürs Achtelfinale. Wir haben natürlich die erste und zweite Bundesliga. Ich war in Bielefeld im Stadion beim Zweitliga-Topspiel und Benny war bei Hertha gegen Schalke im Stadion. Da gibt es sicherlich einiges zu besprechen. Wir blicken, was im Europapokal in den nächsten beiden Tagen auf uns wartet und auch, was die Frauenweltmeisterschaft 2023 für uns bereithält, denn da gab es jetzt auch schon die Auslosung für die Vorrunde. Also einiges dabei und genau das besprechen wir gleich.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem traditionellen Fußballteil, Benny. Und bevor wir auf DFB-Pokal, Bundesligen und Europapokal schauen, können wir ganz kurz ansprechen, was so bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland auf uns wartet. Denn dort wurden die Vorrundengruppen neulich ausgelost, Benny. Was hältst du denn von den deutschen Losen? Ich habe nur gehört, dass die Achtelfinals recht schwierig werden könnten.
Ja, die Achtelfinals könnten schwierig werden, aber wir sollten natürlich auch hier wieder von Spiel zu Spiel sehen, wie wir das auch bei der Europameisterschaft übrigens sehr erfolgreich gemacht haben und uns aus einer starken Gruppe herausgekämpft haben und am Ende bis ins Finale vormarschieren konnten. Ich würde auch sagen, mich freut es besonders, dass die Weltmeisterschaft ausnahmsweise diesmal direkt im Folgejahr von der Europameisterschaft stattfindet, weil das, glaube ich, auch dieser Aufbruchstimmung, die gerade im Frauenfußball stattfindet, auch nochmal so einen Schub geben kann, dass im direkt nächsten Jahr dann eine Weltmeisterschaft stattfindet. Und
im Sommer wohlgemerkt.
Im Sommer tatsächlich.
Muss man ja dazu sagen, ja.
Genau, also dauert auch gar nicht mehr so lange. Und ich würde sagen, die Gruppenauslosung lief für Deutschland durchaus zufriedenstellend. Also man hat kein Hammer los mit Marokko, Kolumbien und Südkorea bekommen. Man ist in jedem Spiel durchaus deutlicher Favorit und geht den ganz großen Namen aus den anderen Pötten auch aus dem Weg. Und das ist erstmal sehr wichtig.
Genau, das sind auch sehr interessante Spielstätten, die wir da haben. Zum Beispiel wird das Finale im Olympiastadion von Sydney 2000 ausgetragen, das natürlich nicht mehr über 110.000 Zuschauerplätze hat wie damals. Das waren wirklich legendäre Bilder bei diesen Spielen. Schade, dass ich das noch nicht aktiv mitbekommen habe. Aber die Anstoßzeiten sind natürlich ungewohnt, weil das ist ja bei uns Sommer und da unten in Australien und Neuseeland Winter. Das heißt, natürlich kommt die Zeitverschiebung noch oben drauf. Das heißt, wenn ihr euch das schon mal hinter die Ohren schreiben wollt, 24. Juli, 10.30 Uhr, 30. Juli, 11.30 Uhr und 3. August 12 Uhr sind die Partien in der Vorrunde, die die deutsche Mannschaft dort zu bestreiten hat. Aber natürlich ist da bis dahin noch eine Menge Wasser, was durch den Pazifischen Ozean um Australien rumfließt. Also werden wir natürlich darauf nochmal zu sprechen drauf kommen und dann natürlich noch weiter begleiten, weil natürlich gibt es nur Länderspiele im Vorfeld und das wird sicherlich eine schöne Sache.
Ja, ganz genau. Und es gibt tatsächlich auch engere Gruppen und es gab auch Teams, die nicht so viel Glück hatten mit ihrer Auslosung. Ich denke da zum Beispiel an England. Schon in der Gruppe treffen sie auf Dänemark unter anderem. Die USA, die USA ist mit der Niederlande in einer Gruppe auch sehr spannend. Frankreich mit Brasilien. Also da warten schon einige Top-Duelle in der Vorrunde auf uns. Und tatsächlich freue ich mich da jetzt schon sehr drauf.
Man muss tatsächlich sagen, dass Ähnlichkeiten mit der Katar-WM bestehen, weil auch da gibt es wirklich spannende Partien in der Vorrunde, auf die wir uns ehrlich gesagt schon freuen, bei allem Bauchkrummeln, bei dem man, das man dabei hat. Ihr dürft gespannt sein, was wir da während der WM für euch bereiten.
Freust du dich tatsächlich schon auf einzelne Partien? Ich habe ehrlich gesagt viel zu wenig auf dem Schirm, weil ich das immer noch so ein Stück weit verdränge.
Ja, also... Ja, also verdrängen tue ich das schon. Ich habe jetzt nur so ein bisschen bei meinem Semesterplan festgestellt, wann so meine Seminare sind und wann die deutschen Spiele sind, weil die man ja auf jeden Fall gucken will. Und dann, wenn man solche Partien hat wie England gegen USA oder ich glaube, Belgien hat auch eine sehr schöne Gruppe. Das gibt schon irgendwie Partien, wo man das Fußball, ich glaube, Belgien gegen Kroatien, nagel mich nicht drauf fest, ist. Die sind, glaube ich, zusammen in einer Gruppe. Also gibt schon irgendwie spannende Partien, bei denen man sich denkt, ja, so ein internationales Turnier und dann solche Topmannschaften. Bitte geißelt mich, aber... Ich kann es irgendwie nicht ganz verstecken.
Ja, ich muss sagen, noch ist es bei mir sehr verdrängt. Ich freue mich gerade tatsächlich mehr auf den Beginn der Wintersportsaison und die Darts-WM lässt ja auch nicht mehr lange auf sich warten. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass, also deutsche Spiele werde ich natürlich auch gucken, aber ich glaube, gerade bei so unnützen Duellen werde ich, glaube ich, doch sehr oft auf einen anderen Sport wechseln. Aber ja, ich würde sagen...
Also, ich werde mir jetzt nicht Katar gegen Ecuador in Dauerschleife ansehen. Das wird es nicht geben. Und da gibt es auch genug viel andere sportliche Angebote, die uns dann vielleicht mehr interessieren. Bevor wir zur Bundesliga kommen, jetzt der DFB-Pokal, zweite Runde. Ich denke, das möchten Benni und ich jetzt relativ kurz halten, weil es für unsere beiden Teams nicht so ganz super lief. Da können wir am Ende gerne drauf sprechen. Ich kann ja so die Top-Teams ansprechen. Frankfurt gewinnt gegen die Stuttgarter Kickers, die doch einen recht guten Auftritt hinlegen, 0-2. Nürnberg gewinnt gegen Waldhof, die ja letztes Jahr die Eintracht rausgeschmissen haben. Leipzig 4-0 gegen den HSV. Bochum knapp gegen Elversberg 1-0. Wolfsburg gewinnt das Derby gegen Braunschweig 1-2. Darmstadt gewinnt zu Hause gegen Gladbach. Und das ist tatsächlich mal ein schönes Spiel, was Gerd Gottlob da kommentieren durfte. Und da hat die ARD eine gute Wahl gehabt. Denn ja, die Darmstädter haben mir schon gegen Bielefeld sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich mit einer Top-Platzierung in der zweiten Liga jetzt keine unmögliche Sache war gegen der doch so ein bisschen kriselnde Gladbacher. Schon interessant. Dortmund gewinnt in Hannover. Freiburg ist gegen St. Pauli nach Verlängerung erfolgreich. Sandhausen gewinnt nach Elfmeterschießen gegen Karlsruhe. Paderborn gegen Werder Bremen ebenfalls im Elfmeterschießen. Augsburg verliert gegen Bayern München 2-5. Union gewinnt gegen Heidenheim, Düsseldorf gegen Regensburg und dann bleiben noch zwei Partien übrig. Hoffenheim gegen Schalke und Stuttgart gegen Bielefeld.
Ja, und ich glaube, ja, also Frank Kramer ist erstmal nicht Trainer vom FC Schalke 04, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Schuld daran oder ich würde es nicht als Ausloser bezeichnen, aber es war der letzte Tropfen, der noch gefehlt hat. Um das Fass zum Überlaufen zu bringen, wie man ja so schön und sagt.
Er ist nicht auf den heißen Stein, sondern er hat das Fass zum Überlaufen
gebracht. Richtig. Und wir rasieren ja heute wieder richtig verbal, muss man auch sagen.
Das Rasenschwein leidet nicht in finanzieller Not, ja.
Richtig, also ihr müsst gar nicht mehr den Doppelpass gucken mit uns, also ist ja hervorragend. Genau, also Hoffenheim schlägt jedenfalls Schalke mit 5-1, desolate Leistung vom gesamten Team auswärts in Hoffenheim. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert. Am nächsten Morgen stand dann fest, dass Frank Kramer entlassen wird. Und tatsächlich ist bis heute noch nichts durchgeklungen, wer denn der neue Trainer sein soll. Morgen bzw. übermorgen soll der neue Trainer bekannt gegeben werden. Und David, ich würde sagen, eine ordentliche Packung gab es auch für die Arminia.
Ja, also erstmal bei euch, Rufen Schröder hat heute fleißig auf dem Trainingsgelände mit Kapuze beim Kopf telefoniert und Nachfolge abgeklopft. Mal gucken, was der große Schlammern da in den nächsten Stunden und Tagen vermelden wird. Ja, also Schalke beschwert sich über 4 Tore Tordifferenz, da kann ich nur müde drüber lachen, weil das kriegen wir schon in einer Halbzeit. 4-0 hieß es zur Halbzeit in der Mercedes-Benz-Arena. Wir verloren gegen Stuttgart, die ja mit getrost im Sicherheitsabstand 3-5 Meter, ohne Pressing, 6-0 gegen den Tabellenletzten der zweiten Fußball-Bundesliga gewonnen haben. also ein Mittwochabend zum Vergessen, den wir auch damit abhaken wollen und dann natürlich gleich noch drüber sprechen, was am Wochenende stattfand, denn da hatte ich im Stadion durchaus Grund zur Freude. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vorher kurz die Achtelfinalpartien im Schnelldurchlauf. Sandhausen, Freiburg, Paderborn, Stuttgart, Union gegen Wolfsburg, Frankfurt gegen Darmstadt im Derby, Bochum gegen Dortmund, nächstes Derby, Mainz gegen München, Leipzig, Hoffenheim und Nürnberg gegen Düsseldorf. Das sind die Achtelfinalpartien, die dann Anfang Februar ausgetragen werden.
Ja, immer noch ein paar kleinere Teams am Start. Keine ganz große Überraschung, wie es in den letzten Jahren immer ja mal der Fall war, drin aus einer noch unteren Liga als die zweite Liga. Aber ich würde sagen, ja, wir gehen direkt in die zweite Liga, oder?
Genau. Da können wir festhalten, dass wir ja wieder einen spannenden Spieltag hatten mit durchaus interessanten Ergebnissen. Darmstadt 1:1 gegen Kiel. Rostock verliert gegen den Aufsteiger Kaiserslautern 0:2.
Mit unschönen Szenen.
Ja, Hannover. Also Rostock-Fans, das ist
ja, genau.
Ein Kraus. Bitte kannst du zwei Sätze drüber verlieren.
Ja, Terence Boyd, ja, genau. Ich bin übrigens Riesenfan von ihm tatsächlich. Riesenspieler, Top-Stürmer, hat mit Kaiserslautern den Aufstieg gepackt. Vorher übrigens auch schon ein paar Jahre bei Leipzig, glaube ich, gespielt, bevor er dann 2017, 18 ausgemustert wurde, glaube ich. Ja, und er setzt daran fort, wo er in der dritten Liga aufgehört hat. Und ja, dann hört man eben nach dem 2:0, als der Doppelpack für ihn stand. Er hat beide Tore gemacht gegen Rostock. Ja, aus dem Mikrofon von Rostock, scheiß Kanacke. Und ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass solche Entgleisungen gerade bei den ostdeutschen Profivereinen passieren. Und das ist einfach nur noch bedrückend. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Aber geh ruhig weiter.
Ja. Das teile ich absolut. Ja, Nürnberg hatte Aufstiegsambitionen, findet sich jetzt mit 14 Punkten auf Platz 13 wieder, spielt unentschieden gegen Hannover. Regensburg gewinnt gegen Sandhausen 2:1. Braunschweig nach der Pokalniederlage gegen Wolfsburg unentschieden gegen Elfmeterschieß-Spezialist Paderborn für unter der Woche 0:0. Am Tag dann ganz wichtige Spiele für den Abstiegskampf. Auf der einen Seite natürlich der HSV, nicht weil er absteigen würde, sondern weil Magdeburg absteigen könnte. 2:3 für die Magdeburger heißt es am Ende und die springen dadurch auf Platz 15. Heidenheim gegen Greuther Fürth 3:1. Eine lange Serie von Einpunktspielen von Greuther Fürth reißt damit neuer Letzter in der Tabelle. Karlsruhe gegen Düsseldorf 0:2. Und das Topspiel am Samstagabend bestand dann aus Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli. Und damit traf zum einen der Tabellenletzte auf den Sieger des Hamburger Derbys 3:0 gegen den HSV gewonnen am vergangenen Wochenende. Und ja, das sah man in der Form in der ersten Halbzeit auch ganz gut. Allerdings tat sich die Arminia dann spätestens seit Ende der ersten Halbzeit und dann gerade so zwischen der 60. und 80. Minute immer wieder in der St. Pauli-Box wieder, wie man ja heute neudeutsch sagt, nach der ja, Premiere von Fabian Klos, nach langer Verletzungspause endlich wieder in der Startelf gewesen, wurde dann Jani Serra eingewechselt und Christian Gebauer kam aufs Spielfeld und dann ja, hat man die Qualitäten von Jani Serra endlich mal gesehen, denn wenn er die ja, Flanken zum Beispiel aus dem vom Flügel in den Strafraum bekommt, dann ist er eiskalt und genau das führte eben dazu, dass drei Bielefelder Spieler in der Kickerelf des Spieltags sind, Jani Serra einen Doppelpack schnürt und Arminia mit einem 2:0 wichtige drei Punkte holt, die aber finde ich, oh, ja, natürlich darf man sich, muss man sich drüber freuen, aber das ist jetzt nichts zum Erholen, denn daran müssen wir anschließen, wir müssen unsere Spielphilosophie finden und ja, wir stehen auf Platz 17, das hilft uns immer noch nicht weiter.
Ja, absolut. Das sieht weiter nicht sonderlich gut aus. St. Pauli, ein deutlicher Sieg gegen St. Pauli ist natürlich erstmal in der Hinsicht erfolgreich, weil man St. Pauli in dieser Saison, glaube ich, auch mehr zugetraut hatte. Auch, aber bei St. Pauli läuft es eben auch nicht gut bisher. Das heißt natürlich, da wird jetzt dran an, da müsst ihr natürlich jetzt dran ansetzen, aber lass uns direkt mal in die erste Liga gehen, denn wenn wir schon von ganz verrückten Ergebnissen sprechen, da hatten wir einige davon. Ich meine, am Freitagabend. So viele Tore fallen ja Freitagabend normalerweise gar nicht. Das ist ein typisches Ergebnis ist da eigentlich so ein 1:1.
So wie Sonntag, ja.
Genau, so wie Sonntag. Und Freitag ja, gewinnt der erste FSV Mainz 05 einfach mal mit 5:0. Also macht seinem Namen alle Ehre, seinem Gründungsjahr, gegen den ersten FC Köln.
Sehr gut.
Ja, in Überzahl. Ich höre das ja auch ständig, wenn Schalke 4:0 verliert. Haha, Schalke 04. jetzt kann ich das auch mal positiv nutzen. Gegen Sehr Köln, gut. Genau, in Überzahl. Und ja, das war, glaube ich, so nicht vorhersehbar, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also Köln ist ja auch wieder in der Woche, auf der Europapokal auf dem Programm steht, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ja irgendwie darauf bedacht, den ein oder anderen Rückenwind mitzunehmen, um dann in Europa noch ein bisschen was zu schaffen. Da ist man ja auch noch nicht sicher weiter.
Ja.
Mal gucken, das hilft jetzt nicht auch nicht viel weiter. Gegen Gladbach hatte man ja auch dieses Unterzahl-Überzahl-Spiel. In dem Fall dann war es Florian Kainz und jetzt schon wieder ein Platzverweis. Wenn ich da richtig liege, wäre das ja das zweite Mal hintereinander, oder?
Ja,
also
doch.
Schon ein bisschen verwunderlich tatsächlich. Also natürlich wirklich schade und total selbstverschuldet. Muss nicht sein.
Ja, absolut. Und generell, also der Freitag war ja wirklich nur der Gipfel von dem, was generell an diesem Spieltag passierte. Dortmund findet plötzlich zurück zu dem, was sie vielleicht gerne selbst sehen wollen. 5:0 gegen den VfB Stuttgart, die ja noch ein paar Tage zuvor Bielefeld mit 6:0 weggeledert haben. Leipzig holt nur einen Punkt gegen Augsburg. Augsburg damit weiter, gerade gegen die Top-Teams, weiter gut dabei. 3:3 am Ende. Zwischen Leverkusen und Wolfsburg, ich glaube, das habe ich sogar 2:2 getippt. Es geht auch so aus und Leverkusen sucht weiter unter Xabi Alonso nach Konstanz, auch unter dem neuen Trainer also, und steht da immer noch auf Rang 15 mit 9 Punkten aus 11 Spielen. Freiburg gewinnt gegen den Aufsteiger aus Bremen 2:0 und die Bayern gewinnen gegen Hoffenheim 2:0. Und das Abendspiel dann, Frankfurt gegen Gladbach, habe ich übrigens sehr gerne als Abendspiel. Mag ich beide Vereine sehr gerne. 3:1 am Ende für Frankfurt, die sich jetzt im Laufe der Saison auch doch stabilisiert haben und jetzt schon Vierter sind.
Nach einer 7-minütigen Unterbrechung, weil das Kabel von der Spider-Cam aufs Spielfeld gefallen ist. Auch sehr spektakulär. Nee, also zum Nachmittagsspiel, ich bin ja auf dem Weg nach Bielefeld gewesen, habe WDR2-Radiokonferenz, also Bundesliga-Konferenz gehört und muss noch mal ein Wort zu Augsburg gegen Leipzig verlieren, denn Augsburg hat 3:0 geführt, hatte das 3:0 in der 64. Minute geschossen und dann waren es Silva in der 72., Nkunku in der 89. und Hugo Nova in der 90. Minute, die dann noch das 3:3 einstellen. Also wirklich spektakulär nach dem 2:5 gegen die Bayern verspielen hier eine 3:0-Führung gegen den Champions-League-Teilnehmer, die natürlich auch wichtige Punkte brauchen. Der Pokalsieger jetzt auf Platz 8 in der Tabelle. Das war auf jeden Fall spektakulär. Und am Sonntag ging es spektakulär weiter. Bochum gewinnt als Tabellenletzter gegen den Tabellenersten Union Berlin mit 2:1. Union bleibt aber an der Tabellenspitze, ist jetzt ein Punkt vor den Bayern. Und Bochum springt durch diesen Sieg an Schalke vorbei, denn die spielen gegen Hertha nur 2:1. Benni, du warst dabei. Sicherlich kein spaßiger Tag aus Schalker Sicht.
Ja, also zunächst einmal hatte ich einen schönen Tag in Berlin. Ich war nämlich tatsächlich im Olympiastadion, das zweite Mal in meinem Leben. Und ja, natürlich, ich habe kein gutes Spiel gesehen. Beziehungsweise tatsächlich waren gute Ansätze da. Kreuzer hat tatsächlich auch immerhin nicht mit Polter und Terodde zusammen agiert, auch wenn beide dann zwischenzeitlich doch mal zusammen auf dem Platz standen. Weil man dann, als man zurücklag, dann doch nochmal alles in die Waagschale werfen wollte, was man offensiv auf der Bank natürlich sitzen hatte. Es war das altbekannte Duo, das Aufstiegsduo Bülter-Terodde, was starten sollte. Alex Krall sollte von Anfang an spielen und wie gesagt, wir haben drei unserer Stamminnenverteidiger oder unserer wichtigen Innenverteidiger sind verletzt. Das heißt, wir haben tatsächlich mit zwei Außenverteidigern in der Innenverteidigung agiert. Neben Maya Yoshida, der ungefähr bei FIFA eine Geschwindigkeit von 30 hätte. Das ist natürlich erstmal kontraproduktiv, trotzdem sind wir gut ins Spiel gestartet, mutigen Fußball gespielt. Es war ja nicht, in der ersten Halbzeit zumindest, kein Kramer-Fußball zu sehen. Nicht nur Horenweit bringt Sicherheit, sondern da kam einiges an und Terodde konnte ordentlich was da vorne festmachen im Sturm. Zwei Abseitstore gemacht, über das erste kann man streiten. Dieser Hammer von Marius Bülter, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, nach dieser halbhohen Flanke von Aydin knallt er das Ding Volley oben rechts ins Eck. Also es wäre, wenn das gezählt hätte, wäre es auf jeden Fall Anwärter auf Tor des Monats gewesen.
Sehr schön.
Dann geht das Spiel aber in die Halbzeit und es steht 0:0. Da war mir schon klar,
so war's bei uns
wir kriegen
auch.
Genau. Und da war mir schon klar, wir kriegen nach der Halbzeit das 1:0. Wir fressen das 1:0. Was passiert? Wir fressen das 1:0. Dann wirft Kreuzer, unser Interimscoach, unser Co-Trainer, dann noch Mollet rein, den Franzosen, den wirbeligen Franzosen, der mich von der Spielweise so ein bisschen an Amin Harit erinnert, also einen guten Job gemacht hat wieder, der dann noch das 1:1 gemacht hat und kurz vor Schluss dann die kalte Dusche. Ausgerechnet Wilfried Kanga muss natürlich seine erste Bude in der Bundesliga gegen den glorreichen FC Schalke 04 machen. Heißt, der FC Schalke 04 ist jetzt das Schlusslicht der ersten Bundesliga und es sieht weiterhin sehr dunkel aus und jetzt warten wir alle natürlich gespannt darauf, wer der neue Trainer sein wird.
Genau, das seid nicht nur ihr, das ist ganz Fußball Deutschland in der Hoffnung, dass es ja vielleicht mal ein Schalke-Trainer sein könnte, der dessen Amtszeit ja den Durchschnitt der 20 vorherigen Schalke-Trainer vielleicht um ein paar Monate übersteigen kann. Eine News für die Bundesliga-Fans habe ich noch, denn der Sportchef von RAN, Alex Rösner, dem die NFL-Verantwortlichen ja gesagt hatten, ihr seid Opfer eures eigenen Erfolgs geworden, deswegen habt ihr die Rechte verloren, er hat bekannt gegeben, dass es eine Kooperation mit Sky geben wird. Das heißt, Sat.1 wird nicht nur das Hinrundenende am 11. November Gladbach gegen Dortmund und das, den Rückrundenauftakt Leipzig gegen Bayern am 20. Januar übertragen, sondern auch in der englischen Woche am 8. November das Spiel Dortmund gegen Bayern München gegen Werder Bremen im Free TV zeigen. Das ist jetzt noch bekannt gegeben worden. Das ist vielleicht ganz interessant, nochmal Free TV-Spiele in der Bundesliga zu haben. Dann kommen wir zum Europapokal. Europa Conference League, ein Pflichtsieg für die Kölner, ist auf dem Programm am Donnerstagabend gegen Slowako in Tschechien. Werden sich unter anderem Auswärtsfans mit dem Nachtzug auf den Weg machen. Schöne Grüße an Lennart Fahnenmüller, der ist 70 Stunden unterwegs, um dieses Topspiel in der Conference League zu sehen. In der Europa League sieht es für die deutschen Mannschaften ja auch eher geteilt aus, möchte man sagen. Benni, wie schätzt du da die Chancen ein? Die deutschen Partien sind SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus zu Hause. Und Union Berlin trifft auf Sporting Braga.
Ja, also für Freiburg sieht es ja erstmal sehr gut aus. Ich glaube, das Weiterkommen, das steht so gut wie fest. Es steht fest. Es steht fest, das Weiterkommen. Da lege ich mich fest. Und auch bei Union sieht es ja soweit noch machbar aus. 6 Punkte aus 4 Spielen. Da müssen natürlich jetzt am besten tatsächlich 2 Siege aus den nächsten beiden Spielen her. Aber ich sehe es als realistisch an. Also Union. Es bleibt natürlich spannend zu sehen, wie sie sich jetzt von dieser Niederlage gegen Bochum natürlich recovern können, in Anführungszeichen. Und jetzt natürlich so gut wie es geht, das Ruder rumzureißen, weil hier geht es tatsächlich um ein 16-Finale in der Euroleague für ein Team wie Union Berlin. Und das wäre natürlich ein Riesenerlebnis.
Genau, sicherlich sehr ratsam, gerade wenn man in der Bundesliga vielleicht von dem Champions-League-Platz Nummer 1 noch so etwas in den Keller rutschen könnte, das ja sicherlich möglich ist. In der Champions League steht natürlich auch der 5. Spieltag auf dem Programm, da gibt es sehr, sehr spannende Partien und ich hoffe, dass Marco Hagemann nach dem ja, Hertha gegen Schalke-Spiel ein sicherlich mehr spaßiges Spiel am Mittwochabend bei Frankfurt gegen Marseille hat, aber natürlich blicken wir zuerst auf den Dienstag, denn da spielen in den frühen Spielen Salzburg gegen Chelsea und Sevilla gegen Kopenhagen und abends ist dann eine Mannschaft bei Amazon aktiv, das ist Borussia Dortmund gegen Manchester City morgen Abend und dazu kommt dann noch Leipzig gegen Real Madrid, ein wahres Topspiel, das man aber trotzdem irgendwie mit Punkten versehen muss aus Leipziger Sicht, denn da sieht es dann nicht ganz so gut aus in der Gruppe, ne?
Ja, ganz genau. Also generell, die Bayern marschieren dann natürlich voran und Dortmund sieht, obwohl sie nur 7 Punkte aus 4 Spielen geholt haben, auch gut aus, wenn es ums Weiterkommen geht. Aber bei Frankfurt, bei Leipzig, bei, ja, natürlich auch Leverkusen, da müssen jetzt aus diesen letzten beiden Spielen noch einige Punkte geholt werden. Leverkusen, da geht es gerade auch darum, überhaupt noch den dritten Platz zu holen und das Endprogramm ist hart. Jetzt geht es gegen Atletico, die 1 Punkt vor ihnen sind. Wenn sie das Spiel verlieren, dann
auswärts, ja.
Genau, auswärts, dann rückt das in weite Ferne. Und auch bei Leipzig, noch ist man da Zweiter hinter Real Madrid und da geht es natürlich um das Weiterkommen gegen Shakhtar Donetsk, die 1 Punkt nur hinter Leipzig stehen. Der soll auch noch nicht erfüllt, wie du schon sagtest.
Genau, am Mittwoch haben wir nämlich dann in der deutschen Konferenz, die The Zone ja ebenfalls anbietet, 3 Spiele parallel, genau, Atletico gegen Leverkusen, Barca gegen München, Frankfurt gegen Marseille. Wir haben noch andere interessante Partien, zum Beispiel Ajax gegen Liverpool oder den Spitzenreiter in Gruppe B, Club Brügge gegen Porto. Am Dienstag haben wir noch PSG gegen Maccabi Haifa, die ja gegen Juve einen Sensationserfolg gelandet haben, die müssen gegen Benfica ran, also viel Spaß beim Europapokal diese Woche, da gucken wir sicherlich auch mal wieder rein und ich finde, wir haben es heute richtig gut durchgebracht, so unsere sportlichen Highlights. Das hat mir heute richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Deswegen freuen wir uns natürlich über Bewertungen bei Spotify und über Nachrichten @onthepitch_pod. Gerne auch mit Wünschen und Vorschlägen, die wir noch in den Winter einbauen können. Wie gesagt, unter der Woche gibt es dann noch die Vorschau zur Skispringensaison. Und ja, ich verbleibe mit den besten Wünschen für die Woche und wünsche euch schöne Tage.
Ja, das wünsche ich natürlich auch. Ich bin gespannt, was ihr auch zu unserer ersten Sonderfolge des kommenden Winters sagt. Wie David schon sagte, die kommt die Tage raus. Ich finde auch, es hat sehr viel Spaß gemacht mit den beiden Mädels. Ich würde sagen, es ist auch einiges bei rumgekommen, auch intellektuell, wenn ich das mal so sagen darf. Und ja, ich freue mich natürlich.
Der Holger Badstuber des deutschen Skisprings zum Beispiel.
Richtig. Eine von vielen lyrischen Neuschöpfungen, die da entstanden sind. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Es wird eher mehr als weniger. Und natürlich, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.
Ciao, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.